Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 57: Die Bedeutung von Ersthelfern in der Notfallmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebensretter, dem Podcast der Björn Steiger Stiftung. Unser heutiger Gast ist einer der führenden Köpfe der Notfallmedizin in Deutschland und in Europa, Professor Dr. Jan Thorsten Gräßner. Er ist Direktor des Instituts für Rettungs- und Notfallmedizin an der Universitätsklinik Kiel und er leitet das deutsche und auch das europäische Reanimationsregister. Was es damit auf sich hat, darüber reden wir gleich, aber vorab sei gesagt, sein Wikipedia-Eintrag ist wie ein Gedicht. Er ist Autor von mehr als 250 Originalarbeiten, Buchbeiträgen und Reviews im Bereich der Notfallmedizin, also ein absoluter Experte. Dazu ist Professor Gräßner auch noch Herausgeber von 8 Büchern im Bereich der Notfallmedizin. Er ist Schriftleiter der Fachzeitschrift Notfallmedizin Up to Date, Boardmember der Fachzeitschrift Der Anästhesist und auch der internationalen Fachzeitung Resuscitation und dem Journal of Clinical Medicine. Und heute sprechen wir über den Stand der Reanimation in Deutschland, über Ersthelfer, auch über Algorithmen, ethische Fragen und darüber, was und warum jeder von uns in einer Notfallsituation den Unterschied zwischen Leben und Tod machen kann. Herzlich willkommen, Herr Professor Gräßner. Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Legen wir direkt los. In der Vorbereitung des Podcasts habe ich mich natürlich mit Ihnen und Ihrem Werdegang beschäftigt und Ihre Karriere im Bereich der Notfallmedizin ist ja eine ganz besonders erfolgreiche und interessant finde ich aber auch, dass Sie Ihre medizinische Karriere zunächst als Rettungssanitäter begonnen haben und zwar schon im Jahre 1991.
Genau, das war die Zeit, wo es noch Zivildienst und Bundeswehr gab. Und ich hatte halt vorher schon meine Jugendrotkreuz-Karriere hinter mir, war also relativ früh im Bereich der Verbandsarbeit unterwegs. Und dann der Übergang Richtung Rettungssanitäterausbildung, dann im Zivildienst Rettungsdienst zu fahren. Das ging damals noch mit Retzern auf dem Rettungswagen. War verlockend und auch ein super Start in das oder eine Fortsetzung im notfallmedizinischen Bereich.
Das ist spannend und das sagen Sie so matter-of-factly wie die meisten meiner Gesprächspartner und viele, viele, viele auch führende Mediziner haben einen solchen Start gehabt. Aber und das erklären Sie ja, war halt so, aber Sie tun es ja auch. Aber das ist ja nicht bei jedem so. In meinem Leben zum Beispiel war das so nicht vorhanden, in dem meiner Freunde auch nicht. Wie kam es denn dazu, dass Sie dann von Beginn an diesen engen Kontakt hatten zu den Rettungsorganisationen in Ihrem konkreten Fall? Zum Roten Kreuz?
Das ist eine gute Frage. Also womit ich als wirklich Kind noch in diesen Verband hineinkam, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber die Begeisterung für Medizin, so sagt zumindest meine Mutter, war wohl relativ früh da, wobei wir in der Familie gar nicht medizinisch vorbelastet sind. Also es gibt keine Medizinberufe bei mir in der Historie, in der Familie. Aber irgendwann bin ich offensichtlich so im Zeitalter von 9 oder 10 Jahren im Jugendrotkreuz gelandet und dann eben dabei geblieben für das Thema angefixt worden, Erste-Hilfe-Ausbilder geworden, andere unterrichtet und dann das Ganze sozusagen, wenn man so möchte, sehr, sehr früh gestartet. Aber die Verbindung zur Notfallmedizin war damit, aus welchen Gründen auch immer es ganz am Anfang war, gemacht. Danach war es eine ganz bewusste Entscheidung, weiterzumachen, weil das Themenfeld einfach viel zu interessant ist, als dass man es lassen würde.
Können Sie sich noch daran erinnern, weil Sie sagen das mit 8, 9, dann ins Rote Kreuz, aber wenn Sie so die ersten Regungen hatten in Richtung Medizin als Kind?
Kein blassen Schimmer, wo das herkam. Wie gesagt, aus der Familie kommt es nicht. Wo letztendlich dann das Interesse auf einmal aufkam, ist mir tatsächlich nicht bewusst. Aber sozusagen danach, nachdem ich einmal in dem Verband war und mich sozusagen dort dann auch über die Erste Hilfe Kursalitätsausbildung und so weiter weiterentwickeln durfte, war letztendlich der Weg, wenn man es im Nachgang drauf guckt, relativ vorbeschrieben und konsequent halt weitergemacht. Das ist im Nachgang immer so schön zu gucken. Man sagt, boah, was für eine Linie, passt doch. Geplant war es am Anfang sicherlich in der Form nicht, beziehungsweise kann man als Kind in der Form natürlich auch nicht ahnen.
Sie leiten das deutsche und das europäische Reanimationsregister. Was hat es damit auf sich?
Ja, das war zum Beispiel etwas, was mich früh interessiert hat, was Wiederbelebung anging. Natürlich A, durch die Unterrichte, dann aber letztendlich auch durch den Rettungsdienst, damit die praktischen Erfahrungen, was Wiederbelebung anging. Und das Klare aus der Ausbildergeschichte des Roten Kreuzes ja wissen, dass gute Ausbildung eine Menge macht, aber wir natürlich messen müssen, was wir dort veranstalten. Und so habe ich dann relativ früh in Münster an meiner Uni angefangen mit meiner Doktorarbeit, damals bei Privatdozent Dr. Zander, dem damaligen leitenden Oberarzt dort in der Anästhesie an der Uniklinik in Münster. Und habe seit der Vorklinik mich dann eben mit Reanimationsauswertungen beschäftigt, damit wie man Reanimationsverläufe untersuchen kann, wie man Daten aus der Versorgungsforschung nutzen kann. Das hat dann am Ende zu einer Dissertation und zum Doktortitel geführt und damit dann aber auch von der Idee zu einem, was haben wir hier gemacht lokal, zu was kann man daraus überregional machen, und daraus entstand die Idee fürs deutsche Reanimationsregister.
Was kann man denn aus diesem Reanimationsregister ableiten und warum sind diese Daten so wichtig?
Also wir sagen bei uns immer, Daten retten Leben, und ich glaube, das ist tatsächlich korrekt. Wir glauben ja immer, wenn wir selber unsere Medizin machen, dass wir das sehr gut machen, und in vielen Fällen ist das sicherlich so. Aber wichtig und richtig wird es ja erst, wenn wir unsere Qualität messen. Und bei der Reanimation kommt es ja letztendlich darauf an, dass wirklich alle einzelnen Bestandteile wirklich perfekt funktionieren. Und wenn ich wissen will, ob jeder Schritt gut funktioniert, muss ich jeden Schritt erfassen, analysieren und das Ganze letztendlich auch so bearbeiten und auch auswerten dann. Und viel wichtiger, nicht nur damit irgendwas an Papern oder sonst was produzieren, sondern an den Anwender zurückgeben, damit der was daraus machen kann und auch weiß, hier an der Stelle kann ich mein System optimieren. Denn wir wissen aus, ja, jetzt mittlerweile jahrzehntelangen Erfahrungen, dass es überall noch ein Optimierungspotenzial gibt. Und Optimierungspotenzial heißt in diesem Fall ja, es überleben mehr Menschen. Und das macht es wert, sich die einzelnen Schritte wirklich genau anzugucken und dann letztendlich mit guter wissenschaftlicher Auswertung das den täglichen Anwendern zur Verfügung zu stellen, die dann sagen, ah, guck mal, hier läuft's gut und da habe ich noch eine Option oder hier sehe ich ein Beispiel, ein Benchmarking, das anderes besser machen. Wie kann ich von denen lernen? Um dann eben das Gesamtsystem lokal, da wo ich bin, zu verbessern. Denn am Ende haben wir zwar ein deutsches Rettungssystem, aber jeder Rettungsdienst, und die Amerikaner sagen das so schön, if you know one EMS system, you know one EMS system, sodass man halt für jeden Bereich einfach gucken muss, wo liegen deren individuellen Stärken, wo liegt ihres individuelles Verbesserungspotenzial. Und da das Ganze ja nicht mit Blaming and Shaming laufen soll, kriegen die Teilnehmer ihre Daten halt anonym, also sie sehen, wo sie sind. Und dann kann man vergleichen, und das hat sich tatsächlich jetzt über 20 Jahre, wenn man die Anfänge vom Register mit betrachtet, von 2002 an und dann offizieller Start 2007, wirklich bewährt und funktioniert.
Nennen Sie uns doch bitte mal ein Beispiel, auch gern anonymisiert, wo diese Daten konkret Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen.
Ich denke da mal ganz gerne, und das ist schon Ewigkeiten jetzt her, war ein Beispiel, wo wir im Rahmen der Erfassung an einem Rettungsdienststandort festgestellt haben und rückgekoppelt haben, dass es immer wieder offensichtlich Probleme mit dem Atemwegsmanagement bei der Reanimation gab. Dann kann man sagen, ich habe jetzt irgendeinen Wert, der sagt ja irgendwas aus. Wenn ich nicht vergleiche, weiß ich ja nicht, ist das eine hohe Fehlerquote, eine niedrige Fehlerquote. Und in diesem Falle war dann im Vergleich zu anderen Standorten festgestellt worden, Mensch, die Quote ist höher als erwartet, hier muss man was machen. Da hat der Rettungsdienst darauf reagiert, hat gesagt, super, wir nehmen zusätzliche Instrumente mit aufs Fahrzeug und dann wird alles besser. Und ein Jahr später hat man festgestellt, hat sich nichts geändert. Und dann kam der sozusagen Effekt mit Nachbefragung vor Ort, nicht durch uns, sondern durch den Rettungsdienst, sagt, naja, schön, dass ihr neue Tools aufs Auto werft. Wir müssen damit üben. Wir brauchen Training, wir brauchen Schulung und wir müssen sozusagen mit diesem System letztendlich arbeiten. Das ist dann passiert. Und im nächsten Jahr war dieser Rettungsdienst, also im Folgejahr dann, nicht nur genauso genauso gut wie alle anderen, sondern hat insgesamt durch das Training, und das war ein weiterer Beweis, durch das Training letztendlich nicht nur die Atemwegsprobleme sozusagen abgeschafft und ist mit dem neuen Material gut umgegangen, sondern hat insgesamt durch das Training und das Beschäftigen mit dem Thema dann auch seine Gesamtperformance verbessert, was also im mehr Überlebenden am Ende rauskam, sodass man hier ein schönes Beispiel hat, man guckt sich eine Stellschraube an, sagt, an der habt ihr ein Problem im Benchmarking, dann geht man es an, in diesem Fall mit Schulung, und kann dann sozusagen auch noch die Veränderung im Jahre drauf und in den Folgejahren messen und sagen, okay, hat sich gehalten oder hier kommt ein neuer Problemfaktor auf oder hier ist es einfach gut, aber vielleicht geht es ja noch besser. Aber das finde ich immer so als eindrucksvolles Beispiel, das ist ganz aus den Anfangsjahren noch etwas, was wir immer sehr schön heranziehen, weil es so doll zeigt, wie man, wenn man seine Daten zurückgespiegelt bekommt, dann auch was draus machen kann. Nur irgendwo sagen, hier ist was nicht in Ordnung, reicht ja nicht, sondern Vergleich, dann eine Intervention und dann messen, dass es wirklich besser wird, zeigt auch den Anwendern vor Ort, Mensch, hat sich gelohnt, Zeit zu investieren.
Wie steht Deutschland eigentlich da, so im internationalen Vergleich, gerade wenn es um Überlebensraten nach Herzstillständen geht?
Es kommt tatsächlich darauf an, auf welche Patientengruppe man schaut. Wenn man auf alle Reanimationen schaut, sind wir im europäischen Vergleich gar nicht so schlecht. Es gibt Standorte, die besser sind. Wenn man auf einzelne Aspekte der Reanimationsversorgung guckt, gibt es wirklich Riesenunterschiede in Europa. Ich nehme jetzt mal die Laienreanimation oder ersthelfende Reanimationsquote.
Da sind wir doch sehr schlecht, oder?
Da sind wir, wir sind immer noch unterdurchschnittlich, sind aber mittlerweile über 50% im letzten Jahr. Das ist schon sehr gut. Das ist besser als das, was wir vor 10 Jahren hatten. Da sind wir irgendwo so bei 15, 28% rumgekrebst.
Skandinavien ist bei 80, oder?
Genau. Der Weg nach oben ist da. Skandinavien ist bei 80. Und zeigt, dass es tatsächlich besser geht. Aber auch da die Geschichte dahinter, als wir die ersten Laienreanimationsdaten oder ersthelfenden Reanimationsdaten so in den Early, so um die 2010 rum ausgewertet haben, waren alle mit dem Wert erstmal, ja, dann ist der so. Deutschland verteilt sich rauf, runter. Damit konnte man ja erstmal sagen, man gehört zu den Guten oder Schlechten. Mhm. Spannend wurde es dann, wo wir die europäischen Zahlen zum ersten Mal hatten mit dem europäischen Reanimationsregister und gesagt haben, ups, da gibt's ja Standorte, die sind noch viel schlechter als wir. Das waren damals bloß nicht so viele. Und es gibt eine ganze Menge Standorte, insbesondere Skandinavien, die sind bei der ersthelfenden Wiederbelebungsmaßnahme deutlich über dem, was wir haben. Und das war der Ansporn. Das war der Ansporn für viele Kampagnen, für ein Leben retten von der DGAI, also von den anästhesiologischen Fachgesellschaften in Deutschland, die dann mit der Woche der Wiederbelebung gestartet sind und gesagt haben, das ist etwas, was man steigern muss und steigern kann. Und da ist auch Mathe ganz einfach, um von 17% auf 34% zu kommen, ist ein einfaches Verdoppeln. Geht und war noch relativ einfach. Die Werte jetzt über 50% haben uns echt Arbeit gekostet. Aber auch klar ist, dass der Weg von 50% auf 80% nochmal ungleich schwerer wird und dementsprechend auch weiter Bemühungen erfordert.
Dies ist ja auch ein wesentliches Anliegen der Björn-Steiger-Stiftung, der sehr viel Herzblut und auch sehr viel Aktivitäten zeigt in diesem Bereich. Warum ist es so schwierig für uns, im skandinavischen Beispiel zu folgen?
Ich glaube, es sind mehrere Punkte, die man vielleicht anführen muss, und ein paar sind wir selber schuld. Der eine Teil ist, und da stehe ich auch hinter, wir sind ein sehr, sehr guter Rettungsdienst in Deutschland. Das heißt, wenn man sich europaweit vergleicht, wir schicken gut ausgebildetes Personal mit jetzt gerade auch seit 10 Jahren den Notfallsanitätern auf die Straße. Wir ergänzen das Ganze um Notärzte. Das heißt, wir sind mit dieser Ausstattung auch an einer Einsatzstelle medizinisch erstmal gut ausgestattet. Das verleitet aber dazu, dass wir natürlich auch, und das ist das, wo ich meinte, haben wir vielleicht ein bisschen selber Schuld dran, sagen, wir sind ein super Rettungsdienst, wer wir sind. Aber dann denkt der Bürger, prima, wenn doch der super Rettungsdienst das macht, brauche ich ja nichts machen. Das heißt, der Gedanke dran, wenn wir doch so gut sind, dann braucht es uns gar nicht. Der nächste Punkt, wenn wir doch so gut sind beim Rettungsdienst, dann denkt der Bürger, was soll ich denn hier machen? Nach dem Motto, ich mache mal lieber nichts, sonst mache ich was verkehrt. Und das ist der nächste Fehler dabei, dass man sagt, naja, ich könnt ja was verkehrt machen, erste Sorge. Zweite Sorge, dann wäre es mein dritter Punkt eben, vielleicht mache ich ja was verkehrt, ist eins. Aber die andere Frage, kann ich denn überhaupt was machen? Bringt denn das? Ich soll mich hier mühen und bringt denn das was? Warte ich nicht lieber, bis die Profis da sind? Diese Kombination, das Vertrauen auf den perfekten Rettungsdienst, das Fragliche, kann ich überhaupt was beeinflussen? Und die Sorge, ich mache was verkehrt, sind so ein Dreiergespann, mit dem wir die Leute dazu bringen, nichts zu tun. Und an den Punkten müssten wir ansetzen. Das haben wir getan mit den Kampagnen. Ich bleibe weiter dabei, dass wir darüber reden sollten, dass wir einen guten Rettungsdienst haben. Natürlich kann man alles optimieren. Und davon bin ich überzeugt, dass wir es auch müssen. Aber wir haben eben den Hinweis, glaube ich, ganz deutlich in die Bevölkerung getragen über die letzten 10, 15 Jahre. Es kommt auf den Ersthelfer an. Der muss was tun. Also erstens, er kann etwas machen. Sinnhaftigkeit. Und zweitens, keine Sorge, man kann nichts verkehrt machen. Sodass wir den Helfenden oder potenziellen Helfenden einfach die Angst nehmen müssen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, den wir Profis uns eben auf die Fahnen schreiben müssen. Wir sind gut, wir können unseren Rettungsdienst weiter optimieren, das müssen wir, aber wir sind einfach nicht nach 5 Minuten da. Und der Patient braucht ab dem Zeitpunkt Kreislaufstillstand seine Maßnahmen und da ist nun mal der Ersthelfende da und deswegen brauchen wir den unbedingt beim Notfall Herz-Kreislauf-Stillstand.
Wie kann man das denn Sie sagen, über die Kampagnen, wenn man in seinem Umfeld fragt, dann gibt es viele, also je nach Alter, aber bei denen liegt der letzte Erste-Hilfe-Kurs Jahrzehnte zurück, mindestens Jahre, wahrscheinlich eher Jahrzehnte. Dann war der auch sehr, sehr lang, über Tage oder einen ganzen Tag oder wie auch immer. Und dann war auch noch immer die Frage mit Mund-zu-Mund-Beatmung und gehört die dazu? Und wie tief muss man eindrücken, sodass viele Einzelheiten entweder überkommen sind, völlig vergessen sind. Und ich denke, was Sie sagen, ist ganz, ganz wesentlich, die Angst, dem Patienten zu schaden und nicht das Richtige zu tun, eine gewisse Scheu, aktiv zu werden, kommen hinzu. Das ist natürlich fatal, wenn man sich vor Augen hält, wie groß die Möglichkeit ist, ein Menschenleben dann doch zu retten, wenn man als Ersthelfer einfach eingreift und ja drückt und das möglichst tief und möglichst schnell aus Ihrer Erfahrung heraus, was braucht es noch, um die Menschen dahin zu bringen, tatsächlich aktiv zu werden?
Ich glaube, wir haben, wie bei allen Dingen im Leben, wenn man es A, häufig trainiert und es vielleicht auch in netten, appetitlichen Brötchen vorgesetzt bekommen, dann funktioniert das. Ich glaube, wichtig bei den ganzen, erstmal vom Background, 60, 70, 80%, je nachdem, welche Bereiche man sich anguckt, der Kreislaufstillstände passieren zu Hause. Diese Sorge vor dem großen Fremden im Wald, den ich nicht kenne, der da liegt und den ich jetzt drücken und beatmen soll, das ist nicht die Realität. Das kommt auch mal vor, na klar, aber die meisten Kreislaufstillstände passieren zu Hause. Das heißt, ich kenne Vater, Mutter, Oma, Opa, Tochter, Sohn, also auch Kinder. Und da ist der Punkt auch, diese Diskussion für, oh, soll ich beatmen, oh, das ist ja ein Fremder. Das sind Angehörige, denen man jeden Morgen oder jeden Abend zum guten Nacht sagen oder zum guten Morgen sagen, einen Kuss gibt. Die Diskussion kann man verkürzen und sagen, das ist deine Familie. Zweiter Punkt ist sicherlich, dass wir Unterrichtsangebote kleinteilig machen müssen, was die Wiederbelebung angeht. Das heißt, in kurzen Unterrichtseinheiten 2 Stunden, am liebsten schon in der Schule Nordrhein-Westfalen, hat ja gerade richtig Gas gegeben und hat es ja dann eingeführt als Bundesland, bundesweites und in diesem Fall dann auch vom Land aus angeordnetes und bezahltes System. Das ist fantastisch. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, junge Menschen 3-mal in der Schulzeit gleich mit diesem Thema in Kontakt zu bringen. Und dann ist es ein bisschen wie Fahrradfahren. Man hat schon mal einen Kontakt damit gehabt und wenn man auch 10 Jahre oder 20 Jahre nicht gefahren ist, hat man so eine ungefähre Idee, dann wackelt man vielleicht ein bisschen rum, wenn man das erste Mal wieder Fahrrad fährt. Oder für uns jetzt hier, wenn man nach 30 Jahren nach seiner Schulzeit mal wieder reanimieren soll, am echten Menschen müsste, dann wackelt man vielleicht gedanklich ein bisschen rum, dann hilft die Rettungsleitstelle, die einen noch sagt, was man tun muss, und dann wird ein Schuh draus. Und ich glaube, das ist etwas, das müssen wir nicht neu erfinden. Das sehen wir in anderen Ländern, das sehen wir in Skandinavien. Und im Übrigen sind die 80% Wiederbelebungsquote durch Ersthelfende in Skandinavien ein Teil einer hervorragenden Schulungskampagne über die letzten Jahrzehnte, aber auch ein Teil der konsequenten Umsetzung der Telefonanleitung durch die Leitstelle. Das heißt, die Teile oder die Menschen, die der Rettungsdienst oder die Leitstelle, die nicht von alleine auf die Reanimationsidee kommen, die pusht der Rettungsdienst, die Rettungsleitstelle mit telefonischer Anweisung und damit kommen die Skandinavier auf ihre fantastischen 80%. Und die 20%, wo man denkt, Mensch, die müssten auch noch gehen, das sind all die Fälle, wo man sagt, das ist eher was für die Profis, hier ist jemand ertrunken, der muss erst gerettet werden, die haben andere Situationen. Aber 80% ist ein Traum. Aber eben, Schulung das eine und eben konsequentes Umsetzen der Telefonanleitung kommen zu diesen hervorragenden Werten. Und das können wir in Deutschland auch.
Ja, Schulung in der Schule, Sie haben es angesprochen, in NRW gerade durch die Ministerin, Gesundheitsministerin auf den Weg gebracht, zahlt nicht allein das Land, sondern die großen Hilfsorganisationen wie auch die Björn-Steiger-Stiftung geben einen erheblichen Teil dazu, zum Teil in Puppenspenden und dergleichen. Also das ist schon auch ein Teil des Ganzen. Aber Sie haben völlig recht, großartig, wenn es dann in den Schulen, 7., 8. Klasse, dann auch den Schülerinnen und Schülern so dargebracht wird.
Ja, und es muss nachhaltig sein. Das ist, glaube ich, mit Nordrhein-Westfalen jetzt gerade erreicht. Also sozusagen, das ist nicht das einzelne Projekt. Die kennen wir oben aus Schleswig-Holstein bei uns auch. Man macht einzelne Projekte, die laufen gut, die Schulen sind begeistert. Dann ist die Projektlaufzeit um. Das Geld ist alle. Und alle gucken sich groß an und sagen, Mensch, war doch toll. Und wie geht's jetzt weiter? Und dann steht man genau da und sagt, naja, Projekt ist Projekt und Umsetzung in die Dauer könnte so oder so aussehen. Und da muss man Nordrhein-Westfalen gerade ein Riesenkompliment machen. Gut. In den verschiedenen Finanzierungsoptionen, gemeinsam mit anderen, aber es ist jetzt Schulbestandteil. Und wenn man dann denkt, dass 2014 das mal als Empfehlung rauskam von der Kultusministerkonferenz, ja, Empfehlung, klar, wir sind föderal aufgebaut, jeder kann machen, was er möchte, was das Schulbildungssystem angeht. Das ist trotzdem 11 Jahre, die es gebraucht hat zwischen der Empfehlung und der Umsetzung im ersten Bundesland, wo es wirklich offiziell eingeführt wird in allen Schulen. Das hätte schneller gehen dürfen.
Herr Professor Gräßner, Sie haben gerade die Leitstelle angesprochen und die wichtige Funktion, etwa in Skandinavien, die Menschen da, ich sage jetzt mal neudeutsch, durchzucoachen, wenn sie sich melden in einem Fall des plötzlichen Herzstillstandes, denen also sagen, was zu tun ist und dadurch auch zum Teil die großen, prozentual hohen Überlebensraten zu sichern in solchen Fällen. Wie sehen Sie die Leitstellen organisiert in Deutschland im Moment? Es gibt ja eine große Debatte darüber, ob die nun auch modernisiert werden müssen, nicht allein im Sinne der Technik, da ist die Ausstattung offenkundig sehr gut, aber ob noch im Grunde mehr nach einem KI-gestützten oder schematischen Verfahren dann eben auch standardisierte Fragen mit eingebracht werden und auf diese Art und Weise eine höhere Dichte an Antworten und ein höher standardisiertes Verfahren eben in solche Leitstellenpraxen eingebracht wird.
Ich glaube, die Reanimation ist der, wir sagen mal ganz böse, einfachste Teil, den man in der Medizin so veranstalten kann. Es ist so strukturiert, es ist so standardisiert, was man machen muss, auch für die Profis in den ersten Minuten, dass das tatsächlich auch durch eine Telefonanleitung passieren kann. Das setzt voraus, dass die Leitstelle den Kreislaufstillstand erkennt. Und wenn sie ihn erkannt hat, dann dementsprechend parallel den Rettungsdienst und alarmiert und eben den Ersthelfer, den Anrufenden zur Wiederbelebungsmaßnahme anleitet. Und da haben wir gute Erfahrungen aus verschiedensten deutschen Rettungsleitstellen, aber auch international, dass das sehr gut funktioniert. Ich glaube, nur wichtig ist dabei zu sagen, ab morgen machen wir Telefonreanimation, funktioniert auch nicht. Wenn wir uns die Daten aus dem Register angucken, sind wir beileibe nicht bei 100% Telefonreanimationsquote in Deutschland. Von der Seite her brauchen die Mitarbeiter in den Leitstellen eine Schulung, die müssen darauf trainiert werden. Wenn ich überlege, wie wir vor 30 Jahren Leitstelle betrieben haben, da saß man als Rettungssanitäter auch noch am Telefon und hat den Notruf angenommen. Das ist weit entfernt von dem, was wir heute haben. Von den Möglichkeiten einfach der IT, klar, aber auch von den Möglichkeiten von KI-Unterstützung, die an der Stimme des Anrufenden raushört, ob da sozusagen das Ganze eher ein Bluff oder kein Bluff ist. Also da gibt es schon spannende Möglichkeiten dabei. Und ich denke jetzt gerade an die neuen Möglichkeiten auch für Leitstellen, wo man im Gespräch das System, also die computerassistierten Systeme, die Informationen direkt rausziehen, ohne dass der Disponent Zeit darauf verwenden muss, das zu tippen. Also wenn jemand sagt, Mensch, ich stehe hier, mein Mann ist umgekippt, dann haut das System im einfachsten Fall, jetzt mal ein bisschen banal gesagt, alle gynäkologischen Notfälle raus, kann schon mal nicht sein, weil die Frau sagte, mein Mann ist umgekippt. Und großartig. So kommt man quasi auch mit Unterstützung von Technik ganz schnell zu Informationen, die man braucht, um letztendlich den Herz-Kreislauf-Stillstand zu erkennen. Ich glaube, das ist der wichtigste Teil für die Leitstelle, dann zu reagieren. Aber das muss man natürlich auch so weit dazu sagen. Die Leitstellen von heute werden mit ganz vielen medizinischen Fragestellungen, nenne ich sie mal vorsichtig, konfrontiert, die mit der Frage eines Notrufs, wie wir den klassischen Notruf vor 20, 30 Jahren uns gedacht haben, nichts mehr zu tun haben. Es wird mit jedem medizinischen Problem angerufen. Und das sind natürlich Dinge, die dann die Leitstellen be- und überlasten. Und in dem ganzen Gemengelage muss man dann die echten Notfälle noch rauswischen. Und ich glaube, hier brauchen wir nicht nur eine gute Telefonreanimation für die erkannten Reanimationen und eine gute Quote an erkannten Reanimations- oder Kreislaufstillständen, sondern eben auch eine Veränderung der Leitstellen im Verhältnis zu dem, was sie vor 20 Jahren gemacht haben, was sie jetzt machen und wo sie hoffentlich in 10 Jahren sind. Denn dann ist es vielleicht keine Rettungsleitstelle mehr, sondern eine Gesundheitsleitstelle, die dem in Not ratenden Bürger, der ja Angst hat, der Sorge hat, einfach mal ein ganzes Programm anbieten kann von High-End und die Kavallerie mit allem drum und dran für den Kreislaufstillstand. Aber vielleicht auch den Rat, gehen Sie übermorgen mal zum Hausarzt oder in der Apotheke und holen sich folgende Salbe in der harmlosen Variante. Aber im Moment sind die Rettungsleitstellen ja nur in der Lage und deren Auftrag ist, zu entscheiden, Rettungswagen, Krankenwagen, Notarzt, Hubschrauber, das Antwortpotenzial auf die vielfältigen Fragen, die wir aktuell von den Bürgern haben und deren Sorgen, das fehlt uns noch und da müssen wir ran.
Ein super spannendes Thema, was auch viele Menschen auch innerhalb der Stiftungen beschäftigt, aber auch auf vielen Kongressen und in der Praxis. Wie geht es denn voran in diesem Bereich? Was sind Ihre Erkenntnisse? Wie kommt man zu diesem positiven Ziel, was Sie benannt haben, dass eine Leitstelle vielleicht in 10 Jahren wird leisten können?
Ich glaube, wir haben ja Beispiele, die haben wir aus anderen Ländern. Immer hochgelobt sind natürlich Kollegen aus Österreich, die mal als Beispiel herhalten müssen. Jetzt kann man sagen, Österreich noch ein bisschen anderes System, aber am Ende läuft es ja darauf hinaus, dass wir dasselbe Klientel von Patienten haben. Der österreichische Patient wird nicht großartig anders sein als der deutsche Patient. Also von der Seite her brauchen wir eine Vernetzung der sozusagen Anrufer, andersrum, wir müssen dem Anrufenden einen Kanal vielleicht bieten, wo er sich meldet. Und wir müssen von unserer Seite, weil der Bürger kann das nicht entscheiden, was er braucht. Der Bürger muss es auch nicht entscheiden, was er braucht, weil die Einordnung, ist es ein lebensbedrohliches Problem oder nicht, das müssen wir Profis machen. Und der Bürger definiert sein Problem und wir definieren die Antwort. Das ist, glaube ich, so eine ganz wichtige, vielleicht Mini-Zusammenfassung. Da müssen wir mehr Antworten haben. Und der Weg dahin wird sein, dass wir mit 116, 117, mit den KV-Notdienstpraxen und der 112 mindestens mal einen Datenaustausch haben, aber viel mehr. Und das ist in Forschungsprojekten ja gerade aktuell auch untersucht und wird bearbeitet. Eine gemeinsame Nomenklatur haben, eine klare Abgrenzung von dem haben. Wer kümmert sich denn dann nachher auch um was? Denn was wir sicherlich nicht gebrauchen können, ist, dass bei allem, wo es unklar ist und man denkt, naja, könnte ja vielleicht doch mehr als Husten und Schnupfen sein, dann schicken wir lieber den Rettungswagen. Diese Antwort, die uns in den letzten Jahren ja gefallen hat und auch immer easy war, weil wir hatten genug Rettungswagen, wir hatten genug Personal und die Notaufnahmen waren zwar voll, aber nicht überlaufen, dann ging sowas noch. Aber heutzutage muss man sagen, wir sagen so böse, Geld fährt keine Autos. Das heißt, zu allem mal eben ganz sicherheitshalber den Rettungswagen zu schicken, funktioniert in Zukunft nicht. Und deswegen, ja, wir sind auf dem Weg. Wir brauchen 116, 117 und 112er an einem Tisch. Und wir brauchen aber das Verständnis des Bürgers auch, dass die Antwort nicht immer das Blaulichtauto vor der Tür ist. Denn jetzt kommt der Umkehrschluss. Wenn dann der Rettungswagen vor der Tür steht, den der Bürger ja so gerne gehabt hat, und dann sagt er, aber ins Krankenhaus möchte ich nicht, hätte man das vielleicht schon beim Anruf herausfinden können und hätte sich den Einsatz mit zwei Rettungssanitätern, Notfallsanitätern dann einfach vielleicht auch sparen können. Und der Bürger hat was bekommen, was er eigentlich gar nicht bestellen wollte. Aber der Hinweis darauf, ich möchte gar nicht ins Krankenhaus, ich brauche eine medizinische Beratung, kommt da nicht rüber. Vielleicht müssen wir ihn erst fragen. Vielleicht müssen wir, wenn wir rausgefunden haben in der Leitstelle, der Patient ist nicht lebensbedrohlich erkrankt, auf den Bürger fragen, willst du überhaupt ins Krankenhaus? Und wenn der Bürger sagt, nee, will ich gar nicht, ich will nur eine Beratung, wissen wir jetzt schon, der nächste Wagen muss nicht fahren, sondern vielleicht braucht dann einmal eine Nurse, einen Doktor, einen anderen Therapeuten am Telefon und das medizinische Problem für den Patienten kann zufriedenstellend gelöst werden. Das ist alles kein Hexenwerk. Und die Gedanken sind da, die Copy-Paste-Nummern aus anderen Ländern sind da. Und es gibt einige Bereiche in Deutschland, wo tatsächlich mit dem Fachverband Leitstelle, der da hochaktiv ist, aktiv dran gearbeitet wird, aber das ist eine Systemveränderung und die dauert.
Ja, und die Kosten hätte man sich auch gespart, denn in der Regel wird ein solcher Patient, der dann auch diesen Anruf gemacht hat, dann ja mitgenommen, weil ansonsten, so sagt es zumindest die allgemeine Lehre, ein solcher Einsatz nicht bezahlt wird, wie er bezahlt werden müsste. Und das könnte man sich dann auch im wahrsten Sinne des Wortes sparen.
Ja, und das ist letztendlich die fallabschließende Behandlung draußen im Rettungsdienst, wird das sein, was unseren, auch wenn der Rettungsdienst dann schon mal draußen ist, das wird ja das Ziel sein. Wir müssen gucken, welche Patienten bringe ich wirklich in die Klinik und wie verändere ich den deutschen Rettungsdienst, um auch mehr Diagnostik vielleicht an die Einsatzstelle zu kriegen. Deswegen glaube ich, dass die Anforderungen an das medizinische Personal in nächster Zeit eher steigen werden, weil man sich nämlich dann mit den etwas mehr, aber immer noch begrenzten Maßnahmen und Möglichkeiten draußen entscheiden muss. Ich nehme ja nicht mit ins Krankenhaus. Und die einfachste Antwort ist natürlich immer einpacken, losfahren, ab ins Krankenhaus. Aber ich tue dem Patienten im Zweifelsfall keinen Gefallen und den Krankenhäusern auch nicht. Und dem Gesamtsystem damit auch nicht. Also sind eigentlich alle unglücklich. Und jetzt geht es darum, halt das Verständnis auf allen Seiten dafür sozusagen zu wecken und auch zu stärken, dass, wie gesagt, der Patient definiert sein Problem und der Profi sagt ihm, was die Antwort ist.
Sie sind ja ein hoch anerkannter Experte. Sie haben Einblick in die Praxis seit vielen Jahrzehnten. Sie haben auch einen entsprechenden großen Einblick in Daten, die Ihnen zur Verfügung sind, auf deutscher, aber eben auch auf europäischer Basis. Woher kommt es denn, dass diese Zahl, Sie haben es anklingen lassen, der Menschen, die sich wegen, ich will nicht sagen Bagatellen, Wehwehchen, aber wegen Dingen, die keinen akuten Notfall beinhalten oder bedingen, in zunehmendem Maße im Rettungsdienst, beim Rettungsdienst melden?
Ich glaube tatsächlich aus dem Gespräch mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern, also international sind wir mit unseren Registern ja unterwegs, da geht es ja nicht nur, also bei uns geht es nur um Reanimation, aber mit den Kollegen, mit denen man ja weltweit spricht, das sind ja Notfallmediziner, die auch andere Dinge abklären und andere Dinge behandeln. Und es ist eigentlich etwas, was wir in sehr, sehr vielen Bereichen der sogenannten modernen Welt sehen. Die Amerikaner kämpfen da genauso mit wie die Singapurianer oder auch unten in Australien. Das scheint eine Veränderung in der Bevölkerung zu sein. Es scheint aber auch vielleicht damit zusammenzuhängen, dass man vielleicht die Verantwortung sehr gerne abgeben möchte an die Profis. Und manches muss man sagen, und ich hatte letztens erst einen Fall, wo mir ein Patient sagte, ich habe das mal gegoogelt und habe dann rausgefunden, könnte ja theoretisch vielleicht auch gefährlich sein und dann rufe ich mal lieber an. Also wir haben auch bald unsere medizinische Kompetenz oder unsere Grundidee, wie geht man mit etwas um, über die Jahre uns abgewöhnt, verloren. Einen wirklichen Grund und warum das so ist, den kenne ich auch nicht. Wir sehen nur die Auswüchse davon. Und da gab es letztendlich früher, wenn man klein war, ein Fieber hatte, einen Wadenwickel und dann wird geguckt. Und heute wird dann eben bei 37,9 gegoogelt. Man stellt fest, könnte ja sonst was sein. Dann kommen Worte bei rein, die der Laie bei Google nicht wirklich verstehen kann. Und dann ruft man mal lieber an und sagt nach dem Motto, ich habe höchstes Fieber und dann kommt die Kavallerie. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus, wir haben die Chance, viel mehr Informationen zu sammeln als Patient, indem man Symptome googelt, eins der medizinisch immer sehr fragwürdigen Dinge, besonders wenn halt alle möglichen Literaturen beziehungsweise Boulevardsachen damit reinspielen und damit das Verlernen aber auch von so Grundfähigkeiten, dass wie kann ich durchs Leben kommen, ohne mit jedem Kram zum Arzt zu rennen. Und ich glaube, das geht nur über Aufklärung. Wir müssen dem Bürger diese Kompetenzen wiedergeben. Deswegen waren wir vorhin bei dem Erste-Hilfe-Kurs. Wir wollen schön verkürzen auf die Wiederbelebung. Da bin ich komplett dabei. Aber ich glaube, wir werden auch, wenn man auf andere Szenarien mal drüber nachdenkt und wer so aus den älteren Generationen kommt und seine ersten Erste-Hilfe-Kurse vielleicht mal in den 70er, 80er Jahren gemacht hat, der erinnert sich vielleicht an Verbandtechniken, wo wir gedacht haben, alter Falter, was soll das denn hier werden? Ein
Kunst- das Dreieckstuch.
Ja, genau, mit drei Dreiecktüchern irgendwelche wilden Sachen machen. Und wenn man überlegt nach dem Motto, was soll das Ganze? Das ist doch sowieso nur ein bisschen Versorgung, bis man im Krankenhaus ist. Denkt man jetzt einmal an andere Szenarien, die wurden in den 70er, 80er Jahren noch gedacht, dann musste so ein Verband vielleicht auch mal einen Tag halten. Dann musste so ein Dreiecktuch-Kombination vielleicht auch dafür sorgen, dass so ein Arm mal einen Tag ruhig gestellt ist, bevor jemand drauf gucken kann. Und wir können uns sicherlich Szenarien ausmalen, wie es in anderen Teilen Europas gerade gibt, wo diese Selbsthilfekompetenz des Bürgers oder eben nicht das schnelle Pflaster, sondern eben auch vielleicht ein Verband, der länger hält, zum Alltag wieder gehört. Und wir haben halt den Anspruch in Deutschland, wenn das nach 5 Minuten der Rettungswagen da ist und man mit einer Schnittwunde von 1 Millimeter tief im Krankenhaus landet. Also wir haben Bürgerkompetenz verloren. Ich glaube, das ist eine Mischung aus, der Bürger hat ein bequemes System und wenn ich 24/7 was zur Verfügung habe, dann nutze ich das auch. Das machen wir alle. Wo wir unsere Bücher bestellen, wo wir früher im Bücherladen gegangen sind oder anderes. Also ich glaube, das ist ein Teil der gesellschaftlichen Entwicklung, die nur jetzt an ihre Grenzen kommt. Und wir brauchen die Stärkung der Bürgerkompetenz, nicht nur für Wiederbelebung, sondern vielleicht auch für andere Szenarien, auf die wir uns vorbereiten müssen oder die wir zumindest ganz klar mitdenken müssen. Und wir brauchen eben dann den Profi, der dann sagt, mit der Information geht's auch so, das ist nicht so schlimm. Und wir haben doch heute noch viel mehr. Wir können nicht nur telefonieren, wir können Video machen, wir können Vitalwerte von der Watch übertragen. Also ich glaube, da geht eine Menge, um den Bürger und das System wieder auf einen guten Weg zu bringen.
Was müsste sich aus Ihrer Sicht in der Ausbildung oder in der Organisation des Rettungsdienstes ändern?
Ja, politisch hoch brisantes Thema, wann immer man über medizinische Kompetenzen unserer wirklich gut ausgebildeten und ich finde, seitdem wir sie haben, Notfallsanitäter, eine wirkliche Bereicherung und Verbesserung des Rettungssystems darstellt, spricht. Das ist immer wieder in der Sekunde, wo man sagt, naja, vielleicht muss man sie anders ausbilden, geht sofort die Schelte los und sagt, naja, ihr Doktors wollten ja nur eure Funde sichern. Darum geht's mir nicht. Also ich mache das Geschäft Notarztdienst jetzt wirklich das 25. Jahr auf dem Auto oder auf dem Hubschrauber. Ich kenne meine Medikamente, ich kenne meine Nadeln, die ich legen kann. Damit definiere ich mich nicht. Das unterstelle ich auch nicht meinen Notfallsanitäter als Kolleginnen und Kollegen. Aber wir trainieren die Kollegen 3 Jahre lang auf Blut, Blech, Blaulicht und die dicken Notfälle. Und dann haben wir genau das, was wir aktuell sehen, nämlich 80% der Einsätze, die eben alles andere als Blech, Blaulicht und Reanimation und Polytrauma sind. Und ich glaube, wir müssen, wenn wir mit dem Berufsbild Notfallsanitäter weiterarbeiten wollen, in dem Bereich, was er jetzt alles abdecken muss, viel breiter auch Allgemeinmedizin und andere Themen mit reinbringen. Oder wir müssen sagen, wir haben nur noch einen minimalen Bruchteil an Rettungswagen, die mit dem High-End-Personal Notfallsanitäter ausgestattet sind. Wir haben einen Schlag an Fahrzeugen, die mit geringerer Qualifikation einfach Patienten von der A nach B transportieren müssen. Und wir haben dann wieder eine Gruppe von hochqualifizierten, nicht ärztlichen Mitarbeitern, also Physician Assistants, Master oder irgendwas anderes, die sozusagen ein Mittelding mit einnehmen und dann aufsuchenden Dienst machen, um das Ganze abzufangen. Also ich glaube, wir müssen mit unserem Notfallsanitäter, den ich echt schätze, also ich kenne das vom Hubschrauber, ich möchte meine Kollegen neben mir nicht missen, das ist High-End-Zusammenarbeit auf hohem Niveau, genauso auch im bodengebundenen Rettungsdienst. Das sind aber die Fälle, die ich als Notarzt sehe. Die restlichen Fälle sieht der Notfallsanitäter mit seiner Ausbildung für die schweren Dinge eben super selten und das kommt bei vielen Kolleginnen und Kollegen dann zu Frustration und sagen, boah, ich habe da was ganz anderes gelernt. Die Patienten werden uns nicht stricken können. Gott sei Dank werden es nicht noch mehr schwere Notfälle. Wir müssen dann eben entweder die Kollegen seltener rausschicken mit ihrer hohen Ausbildung oder die Ausbildung anpassen.
Klar, hat man den Eindruck, wir pendeln so zwischen zwei Extremen. Entweder ist es wirklich Blech und Blaulicht, also gibt es einen schweren Unfall. Und der Notfallsanitäter, der Notarzt werden gerufen, um hier den Kampf um Leib und Leben aufzunehmen und hoffentlich zu gewinnen. Oder eben, es gibt dieses Beispiel, dass jemand abgeholt wird wegen einer relativen Nichtigkeit und dann ins Krankenhaus gebracht wird. Zum Teil aus Unwissen, zum Teil eben auch aus Bequemlichkeit. Auch das gibt es ja, zum Teil aus dem mangelnden Zutrauen in einen schnell verfügbaren Termin beim normalen Arzt oder beim Facharzt dann und diesen Weg dann wählen. Und Sie sagen, die schweren Fälle, die gibt es im Grunde nicht so häufig. Und wir beschäftigen uns im Wesentlichen mit, nicht im Wesentlichen, aber auch sehr stark mit, ich will nicht sagen Bagatellfällen, aber nicht so schweren Fällen, die man noch anders lösen könnte. Und wir müssen uns eben systemisch darauf einstellen.
Das denke ich auf jeden Fall. Ich glaube, wir können ja froh sein, dass die, nehmen wir mal, Blech ist ein schönes Beispiel, die Unfallzahlen, wenn man überlegt, was vor 30 Jahren der Fall war, was wir jetzt haben, an schweren Verkehrsunfällen, aber wie Gott sei Dank weniger, schöner wäre gar kein, aber weniger Unfalltote wir haben. Und die ganzen Sicherungssysteme von Gurt, Gurtstraffer, ABS, all was wir haben, hat ja echt Wirkung gezeigt. Das heißt, wir haben eine Veränderung jetzt gerade bei Verkehrsunfällen und das ist super selten, auch beim Hubschrauber, dass ich Verkehrsunfälle sehe. Das passiert, aber es passiert nicht so, wie man denkt, der Hubschrauber fliegt jeden Tag nur von einem Verkehrsunfall zum anderen. Also das ist ja eine gute Entwicklung, dass wir nicht eine Steigerung dieser Schwerstverletzungen, aber auch der Schwersterkrankungen haben. Aber sie gehen halt unter in einer, ich sag mal, wenn ich 10 Reanimationen habe und ich fahre 100 Mal raus, dann sind es 10%. Fahre ich aber 200 Mal raus, macht die Reanimation nur 5% aus. Und die Frage ist, was sind die anderen Einsätze und wie gut bin ich dann auch noch in den Bereichen, wo die es drauf ankommt, dann auch noch trainiert. Und wenn ich jetzt wieder hingehe und sage, okay, ich trainiere die Leute auf dieses High-End-System und die fahren vielleicht noch 50 Mal raus, dann ist eine Reanimation noch einmal bei 10% und man hat es häufiger. Und die anderen Einsätze arbeitet eben eine andere Berufsgruppe ab oder vielleicht gar nichts mit einer Rettungsdienstqualifikation, sondern einen Gemeindenurse und wir haben Krankenpflegekräfte mittlerweile mit der generalisierten Ausbildung, die mit Chronikern, mit ihrer Ausbildung, also chronischen Patienten, mit ihrer Ausbildung viel mehr gerecht werden. Also vielleicht brauchen wir auch hier das Umdenken. Und nochmal, ich glaube, wir werden mit unseren Antworten, die wir aktuell geben können, wenn jemand die 112 anruft, in Zukunft nicht mehr hinkommen. Also es wird einfach nicht funktionieren, weil wir sonst eben A, Berufs, ja, Mitglieder einer Berufsgruppe unglücklich machen, weil sie sagen, okay, das habe ich ja gar nicht gewollt, aber viel schlimmer, dass man dilutiert das Wissen, dass sie sozusagen das, was sie mal gelernt haben, eben im, wenn es einmal von 200 Fällen ist, vielleicht dann auch dementsprechend verlernen. Das kratzt an der Berufszufriedenheit und de facto nochmal, Geld fährt keine Autos. Wir brauchen eben unser qualifiziertes Personal für genau oder andersrum. Wir brauchen das hochqualifizierte Personal bei den hochkomplexen Fällen und wir brauchen das anders qualifizierte Personal bei vielleicht anderen Fällen. Und eine Nurse, die beispielsweise Katheter wechseln kann draußen, ohne dass der Patient ins Krankenhaus muss, muss auch hochqualifiziert sein. Aber die hat mit Blaulicht und mit Reanimation vielleicht mit einem, außer einem kleinen Kurs, überhaupt nichts zu tun. Also wir werden nicht alles mit Rettungsdienst beantworten können. Und das medizinische Spektrum gibt auch genügend andere Berufe her, dass ich glaube, dass wir die Antworten eigentlich in der Schublade haben. Wir müssen sie jetzt halt nur gezielt einsetzen.
Zwei Fragen noch, Herr Professor Dresner. Sie haben es erwähnt, Sie sind Arzt. Neben Ihren vielfältigen anderen Verpflichtungen auch noch im Rettungsdienst im Einsatz. Sie sind auf dem Hubschrauber, auf dem Rettungshubschrauber, selbst auch auf dem Rettungswagen. Sie haben über Jahrzehnte mit schwersten Notfällen zu tun gehabt. Da gibt es natürlich auch großartige Erfahrungen, wenn man jemandem hilft, jemandem sogar das Leben rettet, aber auch natürlich auch weniger schöne oder niederschmetternde Erfahrungen. Wie gehen Sie persönlich mit diesen Erfahrungen um?
Ich habe das große Glück, dass meine Frau auch Medizinerin ist und wir uns schon seit Studienzeiten kennen, sodass also das Austauschen am heimischen Tisch von belastenden Einsätzen für mich seit mehr als 25 Jahren oder eher 30 Jahren Realität ist.
Das machen heißt, Sie dann auch.
Das machen wir auch, das machen wir in anderer Form über die 30 Jahre, das muss man ganz klar sagen. Es bewegen einen Dinge vor 30 Jahren anders, als sie ihn heute bewegen. Das heißt nicht, dass man abstumpft, sondern das sind andere Dinge, die einen vielleicht belasten, die einem mehr an die Nieren gehen und dann dementsprechend diskutiert werden müssen. Ich habe den Vorteil natürlich beruflich, dass ich am Umfeld mit in meinem Institut ausschließlich Notfallmedizinern unterwegs bin, sodass wir sehr gut fachliche Fälle, wo man sagt, Mensch, hätte man es anders machen können, quasi am nächsten Tag nach einem Einsatz gemeinsam diskutieren können und das fachlich aufarbeiten können. Das macht es tatsächlich vielfältig, wie ich damit umgehen kann und bin damit aber die letzten Jahre auch, oder Jahrzehnte muss man ja mittlerweile sagen, sehr gut gefahren. Also man macht die Sachen nicht mit sich selber aus, sondern man braucht seine Peers, sei es in der Familie oder sei es eben im Beruflichen, die dann eben einen auffangen, wenn man es braucht, die dann kritisch mit einem diskutieren, wenn man sagt, Mensch, hätte man vielleicht nochmal anders machen können. Und ich glaube, das müssen wir uns alle erhalten. Also wer rumgeht und sagt, meine Medizin ist die beste, gehört nicht mehr in die Notfallmedizin, weil unser selbstkritisches Verhalten, wer das verliert, hat mit der Notfallmedizin nichts mehr im Hut. Also der sollte dort nicht arbeiten, weil wir können immer noch einen Tacken besser sein. Und wir können uns immer und müssen uns immer hinterfragen, ob das, was wir machen, wirklich die 100% oder 120% sind. Aber damit kann man solche Fälle, die auch belastend sind, miteinander diskutieren. Und es ist ja vielfach eher das, wo man was ganz toll gemacht hat. Ja, aber es gibt vielleicht heutzutage mehr die Fälle, wo man sagt, was mache ich hier? Mache ich was? Oder begleite Patienten in einer anderen Art, wie es vielleicht vor 30 Jahren noch üblich war. Da ändert sich die Medizin, aber Gott sei Dank werden wir ja auch Eltern, unsere Möglichkeiten, uns auszutauschen und uns selbst auffangen zu lassen. Und das sollte man zulassen, haben sich ja Gott sei Dank auch weiterentwickelt.
Sie haben gesagt, heute bewegt Sie anderes als vor 20, 30 Jahren. Was bewegt Sie heute?
Also ich glaube, wir sehen zunehmend die Vereinsamung, Veralterung der Gesellschaft und wir sehen die Hilflosigkeit in vielen Bereichen, wo man sagt, Mensch, wäre da nicht früher die Familie, der Hausarzt möglich gewesen, um Patienten vielleicht auch auf den letzten Minuten, letzten Stunden zu begleiten? Ist es der Transport ins Krankenhaus, der einen durchmetastasierten Tumorpatienten auf seinen letzten Lebenstag wirklich glücklich macht, aber die Patienten oder die Angehörigen in diesem Falle keine andere Möglichkeit mehr sehen, dass jemand da ist, der sie begleitet. Da denkt man manchmal, Mensch, schon ein tolles System, was wir haben, so ein reiches System, was Deutschland hat. Warum muss der Patient jetzt auf den letzten Metern noch ins Krankenhaus? Es sind natürlich Dinge, die sich mit der eigenen Lebenssituation verändern. In dem Moment, wo meine Tochter geboren wurde, waren Kindernotfälle ein ganz anderes Thema. Als meine Tochter 3 Jahre war, habe ich mich für einen Kinderarzt gehalten, wo ich dachte, ich habe alle Kinderkrankheiten durch. Das kann ich jetzt perfekt. Da war man mit, wie fasse ich ein Kind an und Co. Ein guter Freund von mir sagte mal, ab dem zweiten Kind, jetzt habe ich noch eins, aber ab dem zweiten Kind hat man sozusagen eine halbe Pädiatrieausbildung hinter sich. Das macht schon was aus, das verändert. Und die Sorge, wie fasse ich ein Kind an, war an der Stelle vorbei, wo man sein eigenes halt jeden Tag gewickelt hat. Und so verändern sich Dinge. Und ich glaube, das höhere Lebensalter mit der Zeit zeigt einem vielleicht andere Dinge auf. Und andere Sachen, die vielleicht, und das ist auch der Erfahrungswert jetzt wieder, wenn wir an das Anfangsthema Reanimation zurückkommen. Natürlich war vor 30, 34 Jahren so die erste Reanimation im Rettungsdienst was ganz Besonderes, was einen belastet hat, sozusagen auch psychisch belastet hat. Das ist heutzutage natürlich nach tausend von Reanimationen nicht mehr der Fall, aber das schmälert eben nicht das, die Erkenntnis, alles zu geben, weil für den Patienten und für die Angehörigen kommt das genau einmal vor. Und da braucht es halt auch die Empathie, die wir rüberbringen können. Aber ja, das Leben verändert sich, wir verändern uns und das Erleben mit Einsätzen macht letztendlich ja auch einen selbst und das Umfeld aus.
Letzte Frage, wenn Sie eine Reform sofort umsetzen könnten, was würden Sie machen?
Tatsächlich wäre es die Verbreitung der Antworten, die wir brauchen. Der Bürger definiert das Problem, wir definieren die Antworten und wir müssten eine Reform haben, indem wir von der Gemeindekrankenschwester über den ärztlichen Notdienst, über den Notarzt, über Telemedizin, Digitalisierung, was auch immer wir haben, wirklich alles sofort anbieten können. Und nochmal, die Angebote sind da. Das heißt, wir haben überall diese kleinen Piloten in Deutschland, die genau diese einzelnen Themen schon bearbeitet haben. Und der Wunsch wäre, Kassen sagen, macht mal, ist in Ordnung. Hier ist die neue Versorgungsform, legt los und ihr könnt, ob ihr rausfahrt im Rettungswagen, behandelt oder den Patienten transportiert oder die Krankenschwester kommt oder die Gemeindeschwester kommt oder am Telefon abgearbeitet wird, es wird nicht euer Schaden sein. Was Finanzielles angeht und probiert es aus, nehmt die verschiedenen Möglichkeiten. Das wäre die Reform einer riesen Öffnungsklausel, die uns vernünftig mit den Fragen der Bürger umgehen lässt. Das wäre die Reform, die ich mir wünschen würde.
Herr Professor Gräßner, ganz großartig. Ich danke Ihnen für dieses wunderbare Gespräch.
Hat mich gefreut. Vielen lieben Dank.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.